NDR Info. Echo des Tages.
Bei Soldaten denkt man ja eher an Schießen, Töten, auch Sterben, aber weniger an Väter, Mütter, Kinder. Ursula von der Leyens Vision einer familienfreundlichen Armee hat eine Diskussion angestoßen. In Thailand wächst mit den Massenprotesten die Gefahr eines Bürgerkrieges. In Hamburg wurden die Gefahrengebiete aufgehoben. Unser Korrespondent hat Außenminister Steinmeier nach Nahost begleitet, unter anderem zur Trauerfeier für Ariel Sharon. Die EU-Kommission hat einen Leitfaden gegen Sozialmissbrauch vorgestellt. Flugzeughersteller Airbus hat Grund zum Feiern. Und die Stiftung Warentest unterliegt dem Schokoladenstreit gegen Rittersport. Dies und mehr im Echo der Welt auf NDR Info und WDR 5. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Nicht über Drohnen oder bessere Sturmgewehre spricht sie als erstes. Nein, die Familienfreundlichkeit ihrer Truppe liegt der neuen Verteidigungsministerin besonders am Herzen. Elternteilzeit, Kinderbetreuung, familienkompatible Auslandseinsätze. Das alles ist Ursula von der Leyen genauso wichtig wie die richtige Ausrüstung. Schließlich steht die Motivation der Soldatinnen und Soldaten auf dem Spiel. Thorsten Huhn fasst die aktuelle Diskussion zusammen.
Auf viel Zustimmung ist Bundesverteidigungsministerin von der Leyen mit ihrem Vorschlag familienfreundlicherer Arbeitszeiten bei der Bundeswehr gestoßen. Mehr Teilzeit, weniger Versetzungen und Lebensarbeitszeitkonten. Das sind die Kernpunkte des Konzeptes. Auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten will von der Leyen schaffen.
Dass die Rahmenbedingungen stimmen, also wenn sie zum Beispiel pendeln, dass man auch weiß, dass sie durchaus ihre Woche anders strukturieren können, dass sie flexiblere Arbeitszeiten haben. Flexible Arbeitszeiten heißt ja nicht weniger arbeiten, sondern ein bisschen mehr sich anpassen an die Bedürfnisse, die jemand persönlich hat. Das ist das entscheidend, dass man die passende Lösung vor Ort für jeden findet.
Mit ihren Reformen will von der Leyen die Zufriedenheit in der Truppe erhöhen. Das sei eine Agenda, die überfällig sei, meinte die Ministerin. Andere Themen, etwa die Rüstungsbeschaffung, kämen automatisch auf sie zu. Sie wird bei ihrem Vorhaben von Bundeskanzlerin Merkel unterstützt. Den Kritikern, die sagen, die Bundeswehr sei kein normaler Arbeitgeber, hält die Ministerin entgegen, dass Arbeitsplätze bei der Bundeswehr attraktiv sein müssen.
Gerade weil wir die Aufgabe gut erfüllen wollen, müssen die Rahmenbedingungen so sein, dass Menschen, die hohe Verantwortung tragen, auch Erdung haben. Menschen, die sehr hart arbeiten müssen, Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, die brauchen auch Regenerationszeit, die brauchen die Auszeiten, die brauchen die Balance zwischen Dienst und Familie.
Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, begrüßte den Ansatz der Ministerin.
Auf die Umsetzung wird es ankommen. Das ist kein Selbstzweck für die Soldaten, Familie und Beruf besser in Einklang bringen zu können, sondern die Zukunft von der Bundeswehr hängt davon ab, dass wir das geeignete Personal finden. Und deshalb ist die Attraktivität des Berufes so sehr wichtig.
Auch der Wehrbeauftragte Helmut Königshaus lobte die Vorschläge der Ministerin. Gerade weil der Militärdienst immer auch von persönlichen Härten geprägt sei, müsse das Möglichste getan werden, um das Arbeitsumfeld familienfreundlich zu gestalten, sagte Königshaus.
Wollen wir auch in Zukunft Streitkräfte haben? Wollen wir, dass auch in Zukunft dort ein Angebot gemacht wird, das für die Menschen attraktiv ist? Ja, dann werden wir dafür gegebenenfalls auch bereit sein müssen, Geld auszugeben.
Auch André Wüstner, der Chef des Bundeswehrverbandes, sagte, von der Leyen setze den richtigen Schwerpunkt. Es sei höchste Zeit, dass der Mensch in den Fokus gestellt werde. Die Grünen sind nicht grundsätzlich gegen die Vorschläge, aber sie fragen, wie das Ganze finanziert werden soll. Grünen-Chef Özdemir.
Man kann das im Grunde nur begrüßen. Es sind große Pläne. Allerdings fragen wir uns schon, wie sie konkret umgesetzt werden soll. Vor allem stellt sich natürlich die entscheidende Frage, wie das Ganze finanziert werden soll. Dazu hat Frau von der Leyen bislang nichts gesagt.
Doch das Verteidigungsministerium hat versichert, dass die Pläne für eine familienfreundliche Bundeswehr ohne zusätzliche Kosten für den Steuerzahler umgesetzt werden sollen. Wir müssen das innerhalb des bestehenden Etatansatzes schaffen, erklärte der Sprecher des Ministeriums.
Ursula von der Leyen und die neue Bundeswehr. Dazu auch unser Kommentar von Dietmar Riemer.
Wenn die Sprache auf Ursula von der Leyen kommt, dann hört man in Berlin schon seit einiger Zeit die Bemerkung, eigentlich sei es ja doch ziemlich egal, an welchem Schreibtisch sie in welchem Ministerium auch immer sitze. Familienpolitik sei es doch stets, was sie betreibe. Ob das nun respektlos oder eher klammheimlich bewundernd gemeint ist, können wir dahingestellt sein lassen. Eines ist es auf jeden Fall richtig. Die Frau, die mal Röschen war und es in der Politik weit gebracht hat, trotz einiger Tritte gegen das Schienenbein unterm Tisch, die Frau bindet sich gerade im wahrsten Sinne des Wortes den Helm fester. Denn es geht in den nächsten 4 Jahren für sie um eine ganz einfache und gleichzeitig große Sache. Besteht sie bei der Bundeswehr die Reifeprüfung für das Kanzleramt? Das ist ein legitimes politisches Ziel für jeden Politiker von Rang. Und sie verfolgt es nach der Art, niemals davon sprechen, immer daran denken. Es wäre nun aber ganz daneben, jede Initiative, kurz alles, was Ursula von der Leyen in der Bundeswehr so bewegt oder stoppt, an diesem Ziel zu messen. So billig ist es nämlich nicht. Verteidigungs- und damit auch Außenpolitik plus Führungsstärke in einer Organisation, der es immer schon egal war, wer unter ihren Spitzenbeamten gerade mal den Minister gab, das ist das, was Ursula von der Leyen in ihrer politischen Biografie noch fehlte, um den Anspruch auf das Kanzleramt zu erheben, wenn die Amtsinhaberin den Zeitpunkt ihres Rücktritts gewählt hat oder der Wähler noch ganz andere Vorstellungen hat. Dass die Verteidigungsministerin ihr Lebensthema jetzt gleich am Anfang so prominent auf die Tagesordnung gesetzt hat, wundert indes nur Leute, die sie nicht kennen. Von der Leyen ist nämlich der begründeten Auffassung, dass eine moderne Familien- und Gleichstellungspolitik gerade dort bewiesen werden kann und muss, wo es schwerfällt. Wenn es leicht wäre, hätten es andere ja vorher schon gemacht. Übrigens nicht nur bei der Bundeswehr. Die Frau, die mal Röschen war und deren äußerliche Zerbrechlichkeit das glatte Gegenteil ihres Stehvermögens anzeigt, will es wissen. Nur eben jene Leute, die sie nicht kennen, können nach ihrer Familienoffensive bei der Armee auf die Idee kommen, die Ministerin wolle bei der Bundeswehr die Königin der Herzen werden und mit weichen Themen oder gefühligen Auftritten im Lazarett an ihrem Bundeswehr-Signum feilen. Das würde ihr die Realität nicht durchgehen lassen und ihr Ehrgeiz sowieso nicht. Bald wird sie diese ganzen unverständlichen NATO-Kürzel und überhaupt den Armee-Jargon, auch das ganze Elend mit der Rüstungsbeschaffung, wie beiläufig im Munde führen. Ursula von der Leyen hat sich äußerst freiwillig zum Dienst gemeldet. So freiwillig, dass ihr Vorgänger unfreiwillig in das Innenressort zurückkehrte. Die Frau, die mal Röschen war, setzt in der Politik nicht nur auf Platz, sondern Sieg. Neuerdings auch militärisch.
Dietmar Riemer kommentiert auf NDR Info und WDR 5. Die Regierung in Thailand will Neuwahlen, die Opposition will das nicht. Denn die Regierung würde diese Wahlen klar gewinnen, aber was ist eigentlich das Problem, wenn die Mehrheit das so entscheidet? Die Situation in Thailand ist ziemlich verworren und vor allem brandgefährlich. Denn aus der Krise könnte jederzeit ein Bürgerkrieg entstehen. Auch wenn die Proteste zehntausende Regierungsgegner in Bangkok heute weitgehend friedlich verliefen. Udo Schmidt berichtet.
Mehr als 100.000 Demonstranten haben heute die Straßen der thailändischen Hauptstadt blockiert. Bangkok ist zwar nicht völlig lahmgelegt, aber das Alltagsleben fand heute nur noch eingeschränkt statt. Die Stimmung ist bisher friedlich, auf Straßenkreuzungen sind Bühnen aufgebaut, fast wie bei einem Volksfest. Die einzelnen Regierungsgegner aber sind wütend. Diese Regierung ist wirklich korrupt. Sie kaufen sich immer wieder die Stimmen, um weitermachen zu können. Premierministerin Yingluck Shinawatra hat als Reaktion auf die Proteste Neuwahlen angesetzt, die die Regierungsgegner ablehnen. Sie wissen, dass die Opposition, die über eine Machtbasis nur in Bangkok und im Süden Thailands verfügt, Wahlen nicht gewinnen würde. Sie nehmen ihr Geld und kaufen die Stimmen bei der ungebildeten Landbevölkerung und werden dabei von korrupten Staatsangestellten unterstützt. Das ist Wahlbetrug. Die Demonstranten unter Führung von Suthep Thuksuban wollen daher einen Volksrat einsetzen, dessen Mitglieder sie mitbestimmen und der für unbestimmte Zeit das Land lenken soll. Eine Annäherung der Positionen von Regierung und Opposition ist derzeit kaum vorstellbar. Suthep lehnt zudem Gespräche mit Yingluck strikt ab. Die Opposition will weiter demonstrieren. Eine Lösung zeichnet sich nicht ab. Denkbar ist noch, dass die Regierung einer Empfehlung der Wahlkommission folgend die Wahlen verschiebt. Aber auch das haben die Regierungsgegner bereits abgelehnt. Denn auch verschobene Wahlen würde die Partei der Premierministerin wohl gewinnen. Das Militär in Thailand Putsch erfahren, verhält sich vorsichtig und vernünftig, will sich aus den politischen Diskussionen heraushalten. Aber eine Machtübernahme durch die Armee ist nicht auszuschließen, sollte der Machtkampf weiter unlösbar bleiben. Schon jetzt ist klar, die monatelangen Auseinandersetzungen lähmen das Land und schaden der Wirtschaft des eigentlich reichen Thailand massiv. Dann ist das eben so, sagt Padiao. Das ist nicht gut für die Wirtschaft, aber das ist vor allem ein Problem für die Regierung. Für das Volk wird es sich am Ende lohnen. Die Regierungsgegner wollen auf der Straße ausharren, bis sie sich durchgesetzt haben. In Bangkok bleibt es unruhig.
Udo Schmidt über die Proteste in Thailand. Nach 8 Jahren im Koma ist Ariel Sharon gestorben, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Bei der Trauerfeier für den umstrittenen israelischen Ex-Premier zählte heute auch der deutsche Außenminister zu den Gästen. Steinmeier hielt sich im Rahmen einer Nahostreise in Israel auf. Unser Berliner Korrespondent Georg Schwarte hat ihn auf seiner Mission begleitet.
Die Flaggen auf Halbmast vor der Knesset, der Sarg Sharons draußen aufgebahrt und vor ihm, dem Löwen Israels, wie ihn Präsident Peres später nennen sollte, verneigten sich die Staatsgäste, darunter auch der deutsche Außenminister.
Ein unermüdlicher Kämpfer für sein Heimatland Israel. Sein Kampf ist zu Ende gegangen und wir werden ihn heute gemeinsam zu Grabe tragen.
Wir, das waren nicht nur Israels Präsident Peres und Premier Netanyahu, sondern auch viele ausländische Staatsgäste. In der ersten Reihe, ein paar Stühle weiter, neben Frank-Walter Steinmeier, Joe Biden, Vizepräsident der USA. Auch von ihm eine Art Treueschwur der Amerikaner, die sich laut Steinmeier derzeit so intensiv wie noch nie im Ringen um den Frieden einbringen.
Israel is not going anywhere. So long as there is a United States of America, you are not alone.
Ihr seid nicht allein, zitiert Biden Präsident Obama. Es folgt Tony Blair, der Sondergesandte des Nahostquartetts. Auch er hat Sharon so kennengelernt, wie ihn Präsident Peres in seiner Trauerrede bezeichnete, als einen Mann, der das Land liebte, es mit der Sense kultivierte und mit dem Schwert verteidigte.
A warrior to create his country, yet wise enough to know that war alone could not secure its future.
Ein Krieger, der sein Land verteidigte, sagt Blair, aber einer, der weise genug war zu erkennen, dass Krieg allein keine Lösung bringt. Auf eben diesen Geist hofft heute auch der deutsche Außenminister. Während der Militärrabbi noch das Kaddisch sang, machten sich Steinmeier und die anderen Trauergäste auf in die Negev-Wüste, um dort Sharon auf seiner Farm zu beerdigen. Von dort will Steinmeier direkt weiterreisen nach Ramallah, in die Palästinensergebiete, Verhandlungen am Tag der Trauerfeier. Auch das ein Indiz, dass Bewegung in die Annäherungsversuche gekommen zu sein scheint.
Es gibt keine Garantien in dieser Region der Welt, aber vielleicht sind die Chancen dieses Mal in diesem Jahr besser, als sie zu früheren Zeiten waren. Wir stehen hinter den Vermittlungsbemühen, die von der amerikanischen Seite, insbesondere durch den amerikanischen Außenminister, seit Monaten auch persönlich unterstützt und geführt werden.
Und dieser amerikanische Außenminister hatte Steinmeier bei einem Vier-Augen-Gespräch der beiden gestern in Paris die Botschaft mit auf den Weg gegeben: Appelliere an beide, an Israel und Palästina, dieses Mal wirklich den Frieden zu wollen, uneingeschränkt.
Das heißt auch, dass die Palästinenser jetzt entschieden sein müssen, diesen Weg zur Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich mitzugehen. Und das heißt auch, gegenüber Israel zu sagen, dass die Versuche, die Bemühungen, die jetzt stattfinden, nicht gestört werden dürfen durch Siedlungsausbau und andere Aktivitäten, die den Friedensbemühungen zuwiderlaufen.
Über all das wird Steinmeier heute am Rande der Trauerfeierlichkeiten reden, am Abend auch mit seinem israelischen Counterpart, Außenminister Lieberman, bevor der deutsche Außenminister sich in der Nacht auf den Heimweg nach Deutschland macht. Dieses Mal, sagt er, vermutlich mit viel Hoffnung für Frieden im Gepäck.
Es gibt keine andere Lösung als die Zwei-Staaten-Lösung und wir wollen mit unseren Möglichkeiten helfen, dass das zustande kommt.
Georg Schwarte über die Nahost-Mission des deutschen Außenministers. Der Ausdruck historisch wird ja zuweilen etwas inflationär gebraucht, aber für das Genfer Atomabkommen mit dem Iran trifft er tatsächlich zu. In wenigen Tagen tritt es in Kraft, nachdem erst vergangenen Freitag die letzten Streitpunkte ausgeräumt wurden. Das umstrittene iranische Atomprogramm wird eingefroren, dafür die eingefrorenen iranischen Ölmilliarden quasi aufgetaut. Reinhard Baumgarten über die Reaktionen in Teheran.
Die iranische Führung zeigt sich deutlich erleichtert. Der stellvertretende Außenminister Abbas Araghchi nannte im iranischen Fernsehen die Kernpunkte der Einigung. 4,2 Milliarden Dollar iranischer Öleinnahmen werden freigegeben. Wir werden auf 20% angereichertes Uran in Uranoxid umwandeln oder auf einen geringeren Anreicherungsgrad reduzieren. Das Übergangsabkommen soll kommenden Montag in Kraft treten und eine Dauer von 6 Monaten haben. Während dieser Zeit werden die 5+1 Staaten und der Iran versuchen, eine dauerhafte Lösung im Streit um das iranische Atomprogramm zu finden. Beide Seiten stehen unter großem Erfolgsdruck. In der iranischen Bevölkerung ist die Genfer Vereinbarung mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Stimmen vom großen Basar in Teheran. Ich bin zufrieden, sagt der 42-jährige Nippes-Verkäufer Akbar. Der Verlauf bis heute war zufriedenstellend und die zuständigen Politiker und besonders der Führer stimmen dem ja zu. Das ist für mich maßgebend. Der Schuhmacher Hassan sieht die Gesamtsituation deutlich kritischer. Die Regierung habe das Volk nicht mehr hinter sich, meint er. Sie müssen doch nachgeben, damit sie was erreichen. Sie versuchen, so wenig wie möglich zu geben. Aber wozu denn all das? Sie haben das Volk verloren und das Land geopfert. Ich möchte, dass die Sanktionen aufgehoben werden, betont die Hausfrau Fatima. Die Menschen stehen unter Druck. Sie können kaum noch für ihren Lebensunterhalt sorgen. Dazu kommen jetzt noch die angehobenen Preise für Wasser und Strom. Der 28-jährige Stoffhändler Farshad ist skeptisch, dass sich die Lage durch das Abkommen verbessert. Ich denke, all diese Streitigkeiten sind nur Spielchen, um die Leute an der Nase herumzuführen und um die eigenen Interessen zu wahren. Die Menschen sollen ruhig gestellt werden, sonst nichts. Die Inflation steht im Iran derzeit bei rund 40%. Die Wechselkurse sind seit mehreren Monaten stabil. Ökonomisch gesehen ist das eine gefährliche Mischung, weil einerseits die Preise steigen, aber die Exporte immer weniger Geld einbringen und Importe gleichzeitig subventioniert werden müssen. Zudem tauchen noch andere düstere Wolken am Wirtschaftshimmel Irans auf. Die Börse hat in 48 Stunden 2% verloren. Die Zentralbank warnt vor unabsehbaren Folgen fauler Kredite.
Aus Teheran berichtete Reinhard Baumgarten. Die Tinte auf dem Koalitionsvertrag war kaum trocken, da kriegten die Parteien sich schon zum ersten Mal in die Wolle. Der Streit um sogenannte Armutszuwanderer aus Rumänien und Bulgarien war heftig und sicherlich auch nicht immer sachlich. Welche EU-Bürger aus anderen Ländern bei ihren Gastgebern wann welche Ansprüche auf Sozialleistungen haben, darum ging es heute in Brüssel. Die EU-Kommission stellte nämlich ihren Leitfaden gegen Sozialmissbrauch vor. Kai Küstner hat die Einzelheiten.
Überemotional und fehlgeleitet, findet EU-Arbeitskommissar Andor, werde die Debatte um angeblichen Sozialmissbrauch in einigen Ländern geführt. Dass er damit auch Deutschland meinte, sagte Andor so nicht. Aber natürlich kennt der Kommissar die Diskussion auch hierzulande nur zu gut. Was die Frage zum Zugang zu Hartz-IV-Sozialförderung angeht, so gab es in letzter Zeit sehr viele fehlerhafte Veröffentlichungen. Es gab viele Missverständnisse. Brüssel, Doppelpunkt, Hartz-IV für arbeitslose Ausländer, lautete zum Beispiel die Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung am vergangenen Freitag, was die gerade erst auf Zimmertemperatur abgekühlte Debatte wieder deutlich angeheizt hatte. Es stimmt nicht, wie einige fälschlicherweise berichten, dass Brüssel Druck macht, Sozialhilfe an alle vom ersten Tag an zu zahlen. Es gibt keinen automatischen Anspruch darauf, wenn jemand in ein anderes Land geht. Unser Punkt ist, wenn jemandem nach 3 Monaten Sozialhilfe verweigert wird, dann muss eine Prüfung erfolgen, wo der Betreffende seinen gewöhnlichen Wohnort hat. Brüssel will also nicht, stellt die Kommission somit erneut klar, dass ein Automatismus greift. Arbeitslose Ausländer bekommt nichts, sondern dringt darauf, sich jeden einzelnen Fall genau anzusehen. Gleichzeitig seien genug Sicherungen in das EU-Recht eingebaut, so Andor, um sozialen Missbrauch zu vermeiden. Zum Beispiel, es gibt ganz sicher Grenzen für EU-Bürger, sich in einem anderen Land aufzuhalten. Solange sie nicht arbeiten oder mit jemandem, der einen Arbeitsplatz hat, verwandt sind oder nicht genug Finanzmittel zur Verfügung haben. Davon gibt es nicht viele Fälle in der Praxis, aber die Behörden werden immer aufmerksamer.
The authorities are increasingly aware.
Der jetzt vom Arbeitskommissar vorgestellte Leitfaden widmet sich denn auf rund 50 Seiten auch eher denjenigen, die in der Tat Arbeit haben. Neue Erkenntnisse betreffend arbeitslose Zuwanderer, die für so erbitterte Debatten in Deutschland und auch in Großbritannien geführt hatten, liefert er nicht. Wenn die Menschen in Großbritannien zum Beispiel feststellen, dass es seit dem 1. Januar gar keinen Zustrom von Rumänen und Bulgaren gibt, dann hilft das, die Besorgnis zu verringern. Dann werden die Menschen mehr darauf aufmerksam, dass die arbeitenden Einwanderer nicht nur der Wirtschaft, sondern auch den Sozialsystemen viele Vorteile bringen. Seit Wochen versucht nicht nur die EU-Kommission, die Debatte mit dem Hinweis herunterzukühlen, dass sozialer Missbrauch eher die Ausnahme ist. Die Industrie, auch in Deutschland und Großbritannien, sucht verzweifelt nach Fachkräften und kann eine ausländerfeindliche Debatte ganz und gar nicht gebrauchen. Und Arbeitskommissar Andor betonte jetzt erneut, Zuwanderer zahlen in die Sozialsysteme mehr ein, als sie herausbekommen.
Aus Brüssel berichtete Kai Küstner. Das war ein super Jahr für Airbus. So viele Flugzeugneubestellungen wie noch nie, erstmals den großen Konkurrenten Boeing abgehängt. Daniela Karls von der Pressekonferenz des europäischen Flugzeugherstellers in Toulouse.
Beim europäischen Flugzeugbauer Airbus herrschte heute Feierlaune. Der Airbus-Chef Fabrice Brégier.
We got 1619 gross orders. Which is an industry record.
Wir haben 1619 Bestellungen. Das ist ein industrieller Rekord und ein toller Erfolg. Es hängt zum einen mit einer sehr positiven Marktentwicklung zusammen und damit, dass unsere Produkte die Erwartungen der Fluggesellschaften erfüllen. Mit all den Bestellungen ist die Produktion von Airbus laut Unternehmensspitze für die nächsten 9 Jahre gesichert. Außerdem ist der Konkurrent Boeing abgehängt. Doch diese positive Nachricht ist nicht die einzige, die der Chef von 60.000 Mitarbeitern heute in Toulouse verkündet. Er hat außerdem einen weiteren Rekord zu vermelden. Der Flugzeugbauer hat nämlich mit 626 Flugzeugen so viele Maschinen wie noch nie in der Unternehmensgeschichte ausgeliefert. Fabrice Brégier.
The 12th consecutive year of growth in deliveries in Airbus.
Damit ist die Zahl der Auslieferungen von Airbus das 12. Jahr in Folge gestiegen. Vor 10 Jahren haben wir nur halb so viele Flugzeuge wie 2013 ausgeliefert. Das heißt, wir haben uns innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Das ist eine sehr starke Botschaft.
In 10 years we have doubled in size. This is, I think, a very strong message.
Trotzdem, der große Konkurrent Boeing ist zumindest bei den Auslieferungen noch nicht eingeholt. Auch der amerikanische Konkurrent hatte 2013 einen Lieferrekord aufgestellt mit insgesamt 648 ausgelieferten Jets. Damit hat Boeing in diesem Bereich noch immer die Nase vorn. Nicht alle Sparten in der Airbus-Gruppe stehen so stark da wie der Flugzeugbau. Sorgenkind ist vor allem die Sparte Defense and Space. Dieser Bereich, der unter anderem unter fehlenden Bestellungen für den Eurofighter leidet, hat für die nächsten 2 Jahre den Abbau von 5.800 Arbeitsplätzen angekündigt, 2.600 davon in Deutschland. Darauf angesprochen wird Fabrice Brégier plötzlich wortkarg.
Airbus and Airbus Groups are managed,
Airbus und die Airbus-Gruppe werden so organisiert, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Und wir tragen dem natürlich Rechnung, wo wir unterstützt werden und wo eben nicht.
Around the world like any other company.
Spielt Brégier hier auf die vor allem von Deutschland verhinderte Fusion zwischen EADS und dem britischen Rüstungskonzern BAE an? Diese Frage bleibt offen.
Feierstimmung bei Airbus aus Toulouse, Daniela Karls. Nach den schweren Krawallen hat die Hamburger Polizei Teile der Stadt zu Gefahrengebieten erklärt. Das bedeutete, dass Beamte dort jederzeit Passanten kontrollieren durften. Dagegen gab es massive Proteste und heute nun wurden diese Gefahrengebiete wieder aufgehoben. Wie diese Entscheidung aufgenommen wurde, darüber berichtet aus unserem Übertragungswagen Petra Volkwarzen.
Die Gefahreninseln sind abgeschafft, jetzt geht's zurück an die eigentlichen politischen Themen und auch an die Aufarbeitung der umstrittenen Polizeimaßnahme. So lässt sich die Reaktion vieler Hamburger auf die heutige Entscheidung zusammenfassen. Dennoch, zunächst mal überwiegt die Erleichterung darüber, dass der Ausnahmezustand Gefahrengebiet beendet ist.
Ja, das finde ich richtig so, allerhöchste Eisenbahn. Zwar schon nicht richtig, dass sie überhaupt entstanden sind, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich sehr gut und ich hoffe, dass es sie auch nicht wieder gibt und geben wird, dass die Polizei hier dermaßen willkürlich verfügen kann.
Die Kritik an der Errichtung des Gefahrengebietes bleibt. Viele, gerade auch Anwohner, werden die vergangenen Tage in keiner guten Erinnerung behalten.
Es ist einfach nicht richtig, dass man
wild fremde Leute auf der Straße kontrollieren kann ohne einen bestimmten Verdacht und einfach sagen kann, packt eure Taschen aus, wir haben das Recht dazu.
Spätestens zu dem Zeitpunkt, als ich halt irgendwie festgestellt habe, so, ich muss mir heute Abend Gedanken machen, wo ich langlaufe und was ich anziehe, war auf jeden Fall so der Punkt, wo ich dachte, so, jetzt läuft was ganz gewaltig schief.
Stimmen von Hamburgern, die sich heute trotz Aufhebung des Gefahrengebiets zu einer Demonstration versammelt hatten. Politische Themen, um die jetzt weiter gestritten werden wird, gibt es reichlich. Die wichtigsten, die Hamburger Wohnungspolitik und die Flüchtlingspolitik des Senats.
Zum Beispiel um die Privatisierung von Wohnraum. Das Flüchtlingsproblem ist weiterhin ungelöst. Und deshalb muss man eben noch aufmerksam machen, dass viele politische Probleme nicht gelöst sind. Und dass eben die Einrichtung von Gefahrengebieten oder dieses Ignorieren von politischen Problemen nicht die Lösung ist.
Jetzt muss weiter diskutiert werden, denke ich, in der Stadt. Es muss um die Themen diskutiert werden, dass da eine gute Lösung gefunden wird, eine politische Lösung.
Was die Gefahrengebiete angeht, so die Meinung auf der Straße, darf das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.
Können ja jederzeit wieder eingerichtet werden. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwann vor irgendwelchen Gerichtshöfen landet und Interessensgruppen irgendwie eine Klage gegen sowas einlegen. Und dann können wir alle nochmal sehen, wie wer Demokratie definieren möchte, ob das bei der Polizei liegt oder sonst wo.
Hamburg am Tag der Abschaffung der Gefahrengebiete. Die Klobürste, die zum Symbol des Widerstands wurde, werden viele noch weiter mit sich herumtragen.
Die Klobürste nehme ich weiter mit. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur eine Eintagsfliege ist mit der Aufhebung der Gefahreninsel. Oder ob das nicht morgen, weil es der Polizei so wieder passt und die sagen, oh, ihr wart aber nicht brav oder so, dann wieder eingeführt wird. Die Klobürste bleibt im Rucksack.
Hamburger Gefahreninseln aufgehoben, das war ein Beitrag von Petra Volkwarzen. Wenn es um die Glaubwürdigkeit von Organisationen geht, dann liegt die Stiftung Warentest mit Sicherheit ganz weit vorn. Insofern dürfte das Urteil im sogenannten Schokoladenstreit eine empfindliche Schlappe für die Verbraucherschützer sein. Die dürfen nämlich nicht mehr behaupten, dass die Rittersport Vollnussschokolade künstliche Aromen enthält. Aus München, Ralf Schmidberger.
Noch selten musste Stiftung Warentest vor Gericht klein beigeben. Doch die Richter in München schlugen sich diesmal auf die Seite von Rittersport. Die Tester dürfen demnach erstmal nicht mehr behaupten, die schwäbische Firma verwende in ihrer Schokolade das Vanillearoma Piperonal, das anders als angegeben künstlich hergestellt wird. Rittersport-Sprecherin Petra Fix zeigt sich denn auch zufrieden.
Wir konnten dem Gericht darlegen, dass es natürlich gewonnen wird und einen natürlichen Ursprungsstoff hat.
Kopfschütteln dagegen bei Stiftung Warentest. Deren Lebensmittelchemikerin Birgit Rehländer kann die Entscheidung der Richter nicht nachvollziehen.
Die Firma Symrise, die das Aroma an Rittersport liefert, hat bis heute nicht offengelegt, wie der Aromastoff tatsächlich hergestellt wird. Es schwankt, es werden Nebelkerzen geworfen.
Die Stiftung Warentest hatte die Vollnussschokolade von Rittersport mit der Note mangelhaft bewertet, mit der Begründung, ihr sei kein Verfahren bekannt, mit dem der Aromastoff Piperonal auf natürlichem Weg gewonnen werden kann. Einen richtigen Beweis, dass dies möglich ist, blieb der Rittersport-Aromenlieferant Symrise in der Verhandlung auch schuldig. Doch die Ausführungen konnten die Richter so weit überzeugen, dass sie eine einstweilige Verfügung gegen Stiftung Warentest aufrechterhielten. Eine Entscheidung, die die Tester nicht hinnehmen wollen.
Wir werden auf jeden Fall Berufung einlegen und hoffen, dass dann der Verbraucherschutz richtig gewürdigt wird.
Damit ist klar, der Rechtsstreit ist noch nicht zu Ende. Rittersport gibt sich gelassen und zeigt selbst ein Interesse, das in einem weiteren Verfahren ausführlich dargelegt werden kann, dass das Aroma natürlichen Ursprungs ist, Sprecherin Petra Fix.
Wir sind ein Familienunternehmen mit einem Produkt, wo der Produktname, der Markenname und der Name des Familienunternehmens inklusive der Familie identisch sind. Das ist natürlich deutlich spürbar auch an der Resonanz, die wir seitens der Verbraucher kriegen, dass da sehr viel Verunsicherung herrscht. Und es liegt natürlich in unserem Interesse, das eindeutig zu klären, dass es da nicht immer wieder zu Zweifeln kommen kann.
Zuversicht herrscht aber auch bei Stiftung Warentest.
Wir hoffen und sind überzeugt davon, dass wir am Ende auch obsiegen werden.
Dem Schokoladenesser kann es ziemlich egal sein, wer vor Gericht gewinnt, denn es ist unstrittig, dass auch künstlich hergestelltes Vanillearoma nicht gesundheitsschädlich ist. Andere Schokoladenhersteller schreiben auf ihre Zutatenliste einfach künstliche Aromastoffe und haben bei Stiftung Warentest sehr gute Noten bekommen.
Worüber man sich doch so streiten kann, das war's im Echo des Tages. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen unter ndr.de/info und WDR5.de. Tschüss, schönen Abend noch. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.